Geht sofort los. Wachstum durch zielorientiertes Leben. Das soll heute Morgen das Thema sein. Wir sehen hier einen Tigerkäfer. Und dieser Tigerkäfer ist ein unglaublich schnelles Flugobjekt. Der fliegt nämlich rund einen halben Meter pro Sekunde. Jetzt wird man vielleicht sagen, oh, das ist ja gar nicht mal so schnell. Aber wenn man das in der Verhältnismäßigkeit sieht zur Körpergröße dieses Tieres, dann stellt man fest, dieser Tigerkäfer, der fliegt neunmal so schnell wie ein 100-Meter-Läufer, der bei den Olympischen Spielen die Chance hätte, die Goldmedaille zu gewinnen. Wie lange laufen die da auf 100 Meter? So knappe 9,5 Sekunden. Das bedeutet umgerechnet, dass der Tigerkäfer, wenn er ein olympischer Läufer wäre, in knapp 1,5 Sekunden 100 Meter zurücklegen würde. Das heißt, der ist wahnsinnig schnell. Das Besondere bei diesem Käfer ist, der ist so schnell, dass der während des Fluges immer wieder stoppen muss. Der muss neue Bildpunkte aufsammeln, damit er seine Beute auch wirklich sieht, weil sonst klatscht er mit wahnsinniger Geschwindigkeit gegen die Wand und dann ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Das heißt, der muss immer wieder innehalten, Bildpunkte aufsammeln, sich neu auf seine Beute fokussieren und dann erreicht er auch am Ende das Ziel. Und das Ziel von Christen ist es, dass sie am Ende ihres Lebens in den Himmel kommen wollen. Deswegen seid ihr wahrscheinlich heute Morgen auch hier, weil ihr euch vielleicht in irgendeiner Weise irgendwelche Ratschläge davon erhofft, wie ihr dieses Ziel im Himmel erreicht. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir so wie der Tigerkäfer heute Morgen einfach mal innehalten und uns neu auf das Ziel unseres Lebens hin ausrichten. Und dazu lese ich uns den ersten Teil des Predigttextes, der steht in Philipper 3, die Verse 12 bis 15. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. So wollen wir denken, wenn wir uns zu den Vollkommenen zählen. Wenn ihr in irgendeiner Einzelheit anderer Meinung seid, wird euch Gott auch das noch offenbaren. Der Paulus macht zunächst mal ganz deutlich, dass er das Ziel, auch das Ziel seines Lebens, noch nicht erreicht hat. Das Ziel seines Lebens und das Ziel eines Lebens als Christ bedeutet, dass er sagt, ich will irgendwann im Himmel landen. Und darum, damit der Paulus dieses Ziel erreicht, sagt er, ich lasse alles aus meiner Vergangenheit hinter mir. Ich lasse meine Bestrebungen, irgendwie mich selbst erlösen zu wollen, alles hinter mir. Mein ganzes frommes jüdisches Leben bleibt alles Teil meiner Vergangenheit. Auch seine Erfolge, die er als Missionar vielleicht gehabt hat, er lässt das alles hinter sich zurück. Der Herr Jesus sagt mal in Lukas 9, Vers 62, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Der kommt im Reich Gottes nicht weiter. Und das, was für Paulus gilt, das gilt auch für uns. Wenn du in deinem Leben irgendwelche geistlichen Erfolge wahrscheinlich doch zu verzeichnen hast, was immer das auch gewesen ist, wenn du dich vielleicht in Gemeinde eingebracht hast, wenn du mitgearbeitet, mitgeholfen hast, alles das, lass es hinter dir. Entweder wird dich Gott im Himmel dafür belohnen und wenn du dir schon selbst auf die Schulter deswegen geklopft hast, dann bleibt der Lohn halt weg. Aber lass es hinter dir. Und nicht nur das, auch das, wo du vielleicht deinen eigenen Ansprüchen oder auch den Ansprüchen Gottes nicht gerecht geworden bist, lass es hinter dir zurück. Wenn du an Christus glaubst, ist das doch alles sowieso vergeben. Es ist Teil der Vergangenheit. Lass es hinter dir. Es geht jetzt hier um Zielfokussierung. Darum, den Blick nach vorne zu richten. Die Vergangenheit, egal was das war, kannst du doch eh nicht mehr ändern. Es ist doch sowieso im wahrsten Sinn des Wortes Geschichte. Und wenn du an den Herrn Jesus glaubst, dann hat Gott dich doch in die Gemeinschaft mit ihm hineingeholt. Und dann gilt doch für dich, was für alle Christen gilt. Epheser 2, 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Christen sind Menschen, die von Gnade Gottes beschenkt sind. Und Gnade ist immer ein Geschenk. Für Gnade muss ich nie was tun, die bekomme ich immer geschenkt. Und darum kann ein Paulus und darum können auch du und ich alles das, was in der Vergangenheit war, hinter uns zurücklassen, weil wir Gott nichts mehr beweisen müssen. Ich muss Gott nicht zeigen, was ich für ein toller Mensch sein kann. Der kennt mich doch sowieso. Und der Paulus sagt jetzt, ihr lieben Philipper, wenn manche von euch da vielleicht anderer Meinung sind, anderer Auffassung sind, dann wird euch Gott auch diesen Schleier noch von den Augen nehmen, dass ihr es verstehen könnt. Man muss sich das vorstellen, das ist eine Stadt in Philippi, das ist Griechenland. Griechenland ist das Land der Dichter, der Denker, der Philosophen. Und da kann es leicht sein, dass jemand von sich denkt, Menschenskinder, also ich habe mich schon praktisch selbst erlöst, so weit wie ich schon bin. Aber gerade Chrysostomus, einer ihrer Denker, sagt, es ist ein Zeichen von Vollkommenheit, wenn man sich selbst nicht für vollkommen hält. Es ist ein Zeichen von Vollkommenheit, wenn man sich selbst nicht für vollkommen hält. Und da stellt sich jetzt ein Stück weit die Frage, ob das nicht den Worten des Herrn Jesus an mancher Stelle widerspricht. Der Herr Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 5, 48, darum sollt ihr vollkommen sein, weil euer himmlischer Vater vollkommen ist. Diese und andere Stellen, wo der Herr Jesus Ähnliches sagt, müssen wir vom Alten Testament her sehen. Im Alten Testament galt Gott der als der Vollkommene. So wird er uns da vorgestellt. Er ist vollkommen in seinem Gesetz. Er ist vollkommen in seiner Gerechtigkeit. Er ist vollkommen in seiner Weisheit. Schlicht in allem ist er vollkommen. Und darum wünscht sich Gott natürlich, dass seine Menschen auch bei ihm sind, und zwar vollkommen bei ihm. Und das meint, wer mit Gott und mit dem Herrn Jesus verbunden ist, der hat ja im Prinzip das Ziel, ein Leben zu führen, dass Gott gerecht wird. Und genau das meint der Herr Jesus mit Vollkommenheit. Es geht ihm nicht um Perfektion, die können wir eh nicht schaffen. Wie sollen wir das schaffen, perfekt zu sein? Kriegen wir alle nicht hin. Sondern es geht darum, ein Leben zu führen, das bestrebt ist, Gott gerecht zu werden. Und das wird mal manchmal richtig gut klappen und an anderen Stellen wird das auch nicht hinhauen. Das ist einfach so. Aber wenn ich dieses Bestreben habe, dann ist das die Vollkommenheit, von der der Herr Jesus spricht. Und damit unterstreicht der Paulus sogar das, was der Herr Jesus sagt und widerspricht ihm nicht. Ich komme zu einem zweiten Gedanken. Philipper 3, 16 bis 19, achte auf gute Vorbilder. Aber lasst uns auf jeden Fall auf dem Weg bleiben, den wir als richtig erkannt haben. Haltet euch an mein Vorbild, Brüder und Schwestern, und nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an mir seht. Ich habe euch schon oft gewarnt und wiederhole es jetzt unter Tränen, die Botschaft, dass allein im Kreuzestod von Christus unsere Rettung liegt, hat viele Feinde. Ihr Ende ist die ewige Vernichtung. Der Bauch ist ihr Gott. Statt der Herrlichkeit bei Gott warten auf sie Spott und Schande. Sie haben nichts als Irdisches im Sinn. Zunächst mal fordert der Paulus jetzt diese Christen auf dem Weg zu bleiben, auf dem sie jetzt sind. Er sagt, ihr seid mit Jesus unterwegs und das ist gut so und bleibt einfach erstmal einfach nur auf diesem Weg. Und dann kommt dieser Vers 17. Haltet euch an mein Vorbild, Brüder und Schwestern, und nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an mir seht. Wenn ich das von hier oben sagen würde, dann bin ich froh, dass wir von der Wand singen und keine Gesangbücher mehr haben, sonst würdet ihr die nach mir schmeißen, wenn ich sowas sagen würde. Wenn ihr ein Vorbild sucht, nehmt mich. Guckt mal nach mir, wie ich das mache. Das ist ein gutes Vorbild. Guckt mal nach mir. Und guckt euch meine Kollegen an, die leben ja genauso. Ne? Nehmt euch ein Beispiel an mir. Das würdet ihr wahrscheinlich so nicht annehmen. Ihr würdet doch wahrscheinlich denken, Mais, für so toll, wie du dich hältst, bist du gar nicht. Das würdet ihr denken und das ist auch normal so. Es wäre auch wahrscheinlich richtig, das so zu denken. Für Vorbilder braucht es Demut. Ich glaube sogar, für Vorbilder braucht es ganz viel Demut. Dass ich mir selbst eingestehe, da ist jemand, der ist geistlich gesehen einfach ein Stück weiter als ich. Warum auch immer. Für Vorbilder braucht es Demut. Und darum ist eine Frage heute Morgen, hast du eigentlich Vorbilder? Hast du geistliche Vorbilder, Menschen, die dir vorangegangen sind, die du vielleicht in deinem Leben miterlebt hast, wo du sagst, das sind Menschen, die haben ein Leben gelebt, wo ich sage, so möchte ich es auch gerne leben oder in die Richtung möchte ich es auch versuchen. Dass die nicht perfekt sein müssen, ist klar, ja? Aber die haben ein Leben gelebt, wo er sagt, in die Richtung, das will ich auch leben. Beim Paulus, da wird das Ganze so ein bisschen relativiert. Im Griechischen ist hier so ein Genitiv der Zugehörigkeit. Also im Prinzip sagt der Paulus wörtlich hier, werdet gemeinsam mit mir Nachahmer. Also es ist nicht ganz so arrogant, wie es auf Deutsch klingt. Aber der denkt wahrscheinlich hier auch bei an andere, zum Beispiel an den Timotheus oder an den Epaphroditus. Die sind nämlich da, als der Paulus diesen Brief schreibt in Philippi. Und er sagt, guckt mal die an, die leben so, wie ich lebe. Das ist ein gutes Beispiel. Und dann kommt der Vers 18 und der Paulus betont noch einmal, dass viele Menschen ein anderes Leben führen, als er das eigentlich sich vorstellt. Und er sagt, ich wiederhole es sogar unter Tränen, ich bin fix und alle deswegen, dass ich das immer und immer wieder ansprechen muss. Es scheint Menschen zu betreffen, die Teil der Gemeinde sind oder der Gemeinde sogar zumindest mal sehr nahestehen. Und er nennt diese Menschen ganz bewusst Feinde des Kreuzes Christi. Das ist eine ganz schön heftige Aussage. Wenn jemand sagt, das ist ein Feind des Kreuzes Christi. Man kann Jesus gegenüber neutral sein, das ist eins. Aber ein Feind, das ist ein Gegner, der steht auf der anderen Seite. Und der Paulus schreibt im Römerbrief, in Römer 16, Vers 18, denn solche Menschen, die dienen nicht unserem Herrn Jesus, sondern ihrem Bauch. Und durch ihre süßen Worte und prächtigen Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Und darum sagt der Paulus hier, lasst uns wirklich mit aller Konsequenz diesem Jesus nachfolgen. Lasst uns das mit aller Konsequenz tun. Die anderen, ihr Ende ist die ewige Vernichtung. Ihr Gott ist ihr Bauch. Wer nur auf das Leben auf dieser Erde ausgerichtet ist, der steht in der ganz großen Gefahr, am Ziel vorbeizulaufen. Und das, was diese Erde zu bieten hat, das ist oft so vieles. Für manche ist es das Essen. Volker wird es bestätigen können, das Lebensmotto im Saarland lautet, Hauptsache gut gess. Das ist so. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, wir waren in St. Louis und da ist in den Kasematten ein Restaurant wirklich direkt am nächsten, ist nur getrennt durch die Mauern dazwischen. Da kannst du nicht einfach hingehen und sagen, wir gehen heute Abend dahin essen. Nee, da musst du vorher reservieren, dass du überhaupt einen Platz kriegst. Die essen gerne. Aber vielleicht sagst du, ach, dann ich guck mal, gartenschlank, mich betrifft das gar nicht. Aber vielleicht sagst du, also so ein T-Shirt von C&A, das ist für mich nichts. Das muss schon eine Marke sein, was auch immer. Vielleicht sagst du, egal wie es wird, Hauptsache der nächste Urlaub wird toll, Hauptsache ich kann mal was anderes sehen, wenn ich rauskomme, dann ist alles gut. Vielleicht ist es bei dir auch die Ehre, dass du sagst, hoffentlich sehen alle, wie gut ich bin. Hoffentlich kriegen es alle mit, was ich so mache. In der Tora steht schon, seitdem die Genussmenschen sich mehrten, also die, die so Wert auf alles Äußere legen, seitdem die Genussmenschen sich mehrten, hört die Ehrfurcht vor der Tora auf und das Recht wurde verdorben. Und das kannst du genauso auf die Bibel beziehen. Seitdem die Genussmenschen sich mehrten, hörte die Ehrfurcht vor der Bibel auf und das Recht wurde verdorben. Wer nur für das Irdische lebt, der verfehlt am Ende das Ziel. Der landet nicht im Himmel. Weil dein Augenmerk auf irgendwelche irdischen Dinge gerichtet sind und nichts davon kann dich retten. Der Paulus schreibt im Römerbrief, in Römer, Römer 8, 5 bis 9. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Wachstum durch zielorientiertes Leben. Wie kann ich zielorientiert leben? Und wenn ich Christ bin, dann ist ja mein Ziel zunächst mal, dass ich in den Himmel komme. Man sollte sich zunächst mal die Frage stellen, wie lange sind wir eigentlich hier auf dieser Erde? Im Schnitt, sage ich mal, so 70, 80 Jahre. Ja, manche werden 95, andere, meine Mutter ist mit 66 gestorben. Also ich sage mal, zwischen 70 und 80 Jahren ungefähr sind wir hier auf dieser Erde. Was sind denn 70, 80 Jahre gegen eine ganze Ewigkeit, die niemals mehr aufhören wird? Niemals mehr wird das aufhören. Ewigkeit wird nie mehr aufhören. Entweder verbringst du diese Ewigkeit auf ewig bei Gott im Himmel, wo es nur schön ist, oder du verbringst diese Ewigkeit auf ewig in der Verdammnis. Und da soll, lass dir gesagt sein, die schlimmsten Zahnschmerzen hier auf dieser Erde sind ein Spaß gegen das, was da abgeht. Und hier musst du die Entscheidung treffen. Die musst du hier auf dieser Erde treffen, nicht später. Du hast keine zweite Chance mehr. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, aber ich muss ja irgendwie diese 70, 80 Jahre rumkriegen. Richtig. Zunächst mal steht nirgendwo in der Bibel, dass du kein schönes Leben haben darfst oder dass Gott irgendwo sagen würde, wenn du an mich glaubst, darfst du kein schönes Leben haben. Steht nirgendwo. Das Zweite ist, Gott kennt dich doch. Gott kennt doch deine Lebenssituation. Gott weiß ganz genau, wovor du Angst hast. Gott weiß ganz genau, was dich vielleicht nachts nicht schlafen lässt. Und er weiß genauso aber auch, was dich freut und was dich glücklich macht. Und Gott sagt jetzt nicht, du musst als Christ ein schweres Leben haben, du darfst nicht glücklich sein. Nein, das sagt er gar nicht. Wenn dem so wäre, würde der dir niemals über irgendwelche Schwierigkeiten hinweghelfen. Dann würde er sagen, sieh zu, wie du fertig wirst. Aber genau das macht er ja nicht. Sondern Gott ist bei dir, auch und gerade in den Herausforderungen des Lebens. Dann steht in 1. Johannes 2, Vers 17, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Auch Dinge, die wir auf dieser Erde machen, die sind doch alle endlich. Wenn ich jetzt so überlege, als ich bei der Bundeswehr war, da sind wir manchmal früher zweimal über diese Hindernisbahn gelaufen. Und das habe ich hingekriegt, das ging. Wenn ich heute das erste Hindernis wieder erwarten schaffen würde, würde ich beim zweiten liegen bleiben und sagt, Freunde, nehmt mich mit, wenn ihr fertig seid, weil ich es körperlich gar nicht mehr könnte. Ich könnte das nicht mehr. Es wäre mir nicht mehr möglich, das zu machen. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, aber ich kenne da jemand, der ist 95 und der geht jedes Jahr noch zweimal zum Bergsteigen. Ja, die wirst du kennen. Und das ist die große Ausnahme, die nichts anderes tut, als die Regel zu bestätigen. Und es gibt heute auch den Wahn, möglichst jung bleiben zu wollen. Und da gibt es ja viele gute Pflegeprodukte, auch für Herren. Ich habe mich heute Morgen auch schon eingecremt. Ja, habe ich gemacht. Und wenn du sagst, ah, das reicht nicht, dann kannst du dir immerhin noch Botox spritzen lassen. Und wenn das auch nicht reicht, dann legst du dich unter das Messer eines Chirurgen. Aber wenn in deinem Personalausweis steht, Jahrgang 1955, dann wirst du, wenn du es nicht schon bist, dieses Jahr 70 Jahre alt. Egal wie jung du aussiehst. Versteht ihr, was ich meine? Du kannst noch so jung aussehen. Irgendwann kommt der Tag, wo du von dieser Erde gehen musst. Und dann gehst du halt ins Grab und siehst aus wie 40. Das mag ja sein. Aber letzten Endes spielt das doch gar keine Rolle mehr. Und das ist doch der Punkt, wo Paulus sagt, dieses Kreuz ist so wichtig. Schau auf dieses Kreuz, weil nur dieses Kreuz, das ist das ewige Leben für dich. Das ist die Rettung von jeglicher Schuld. Das ist die Basis für deine Zukunft. Das ist die Basis für Leben. Und dabei ist es wichtig, sich auf dieses Wort Gottes immer wieder neu zu konzentrieren. Und ich glaube, es kann lohnenswert sein, wenn du jeden Tag eine ganz feste Zeit hast, wo du sagst, zu dieser Zeit versuche ich im Wort Gottes zu lesen und wenn in dieser Zeit das Telefon klingelt, lasse ich es klingeln. Wenn es wichtig ist, ruft jemand sowieso noch einmal an. Und es ist bestimmt kein Fehler, wenn du dir vielleicht den einen oder anderen guten Gedanken, den du dabei hast, aufschreibst, damit du vielleicht in 3 Wochen dich nochmal erinnern kannst, was du da für einen guten Gedanken hattest. Da ist zum Beispiel Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Diese Welt ist doch an vielen Stellen total verwirrend. Du brauchst doch abends nur die Nachrichten einzuschalten. Ich habe mir letztens die Frage gestellt, wann wird irgendetwas Positives mal in diesen Nachrichten berichtet? Da ist nur von irgendwelchen Katastrophen die Rede und ich sitze mittendrin. Und dann ist es Montagmorgen und ich gehe einkaufen und ich stelle fest, Mensch, es wird alles unglaublich teuer und ich muss es trotzdem bezahlen, wenn ich essen und trinken will. Das ist die Realität dieser Welt. Aber das muss ich ja alles irgendwie verarbeiten und einordnen. Und dafür ist dieses Wort Gottes so wichtig, dass ich das alles für mich einordnen kann. Dass ich nicht die Panik kriege, sobald ich von den ganzen Verirrungen und Wirrungen dieser Welt mitkriege. Und es kann in diesem Zusammenhang sehr gut sein, dass es hilfreich ist, biblische Bücher einfach mal mit dem Hintergrund zu lesen, welche Hinweise kriege ich da, damit ich das Ziel meines Lebens, das ewige Leben, wirklich erreiche. Das sind zum Beispiel die Timotheusbriefe. Diese Briefe schreibt der Apostel Paulus. Der Paulus steht, als er die schreibt, so ziemlich am Ende seines Lebens. Und es ist doch hochinteressant, was für Ratschläge dieser Paulus diesem jungen Timotheus gibt, damit der das Ziel Ewigkeit erreicht. Und er hat nicht nur da geschrieben, dass er täglich ein bisschen Wein trinken soll wegen seinen Magenproblemen, sondern er hat noch viel mehr da geschrieben. Oder die Petrusbriefe. Die Petrusbriefe schreibt der Petrus an die Christen in Rom. Und die Christen in Rom haben ganz große Probleme mit Verfolgung. Wir sind heute in einer Situation, wo wir hier momentan noch keine große Verfolgung haben. Aber seid nicht so naiv zu glauben, dass das genau so bleibt. Die Schlinge zieht sich immer mehr zu. Die Schlinge zieht sich immer mehr zu. Wenn das, was ich heute Morgen hier gesagt hatte, viral gehen wird und sich irgendjemand darüber beschwert, dass ich sage, es gibt nur Himmel oder Hölle, dann könnte das sicher sein, dann gibt es irgendwelches Theater. Das ist so. Und es ist doch interessant, wenn der Petrus denen schreibt und sagt, behaltet euch so, damit ihr in der schwierigen Situation klarkommt. Ich halte es wirklich für unfassbar wichtig, dass du diese Zielfokussierung auf das ewige Leben wirklich ernst nimmst. Das ist kein Spaß, das ist bitter ernst. Ich möchte dir ein Beispiel bringen. Fußball. Es kommt zum Elfmeterschießen. Der Schütze läuft an und schießt den Ball mit brachialster Gewalt gegen den Pfosten. Was passiert? Er hat ganz dicht ans Tor rangetroffen. Er hat vielleicht das Tor, das Ziel, nur um Millimeter verfehlt. Aber wenn der Ball zurück ins Feld springt, ist es ein Fehlschuss. Knapp vorbei, ist auch daneben. Und es geht hier um das ewige Leben, es geht um deine Ewigkeit, die nie wieder aufhört. Und es ist wichtig, dass du das wirklich ernst nimmst. Du kannst auch an der Ewigkeit vorbeileben. Du kommst nicht nur, weil du einmal eine Entscheidung für Christus getroffen hast, automatisch in den Himmel, kann ja nichts mehr schiefgehen. Das passiert nicht so. Du solltest schon das Ganze ernst nehmen und bei Christus bleiben. Und je weiter du dich von Christus entfernst, desto weiter bist du vom ewigen Leben entfernt. Und ich komme zu einem letzten Gedanken, den habe ich vor 2 Wochen schon mal hier gepredigt. Ich will ihn aber nochmal sagen, weil ich ihn wichtig finde. In Römer 12, Vers 2 steht, Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und dieser Vers ist so ungeheuer wichtig, wenn es darum geht, als Christ in dieser Welt zu bestehen. Das Problem sind, wie ich letzte Woche schon sagte, oder vor zwei Wochen sagte, unsere Gedanken. Da lächelst du einen Menschen freundlich an und innerlich denkst du, der auch noch. Und das heute, muss das sein. Da sagst du vielleicht, ach, das macht doch nichts, kein Problem. Und innerlich denkst du, wie kann man nur? Und das ist keine Option für Gott. Und darum will Gott unser Denken verändern. Und wenn Gott unser Denken verändert, dann ist das eine ganz nachhaltige Veränderung. Und wenn Gott unser Denken verändert, dann verändert sich unser Verhalten automatisch mit, weil ich eben ganz anders denke. Geistliches Wachstum durch zielorientiertes Leben. Wenn dein Ziel auch die Ewigkeit im Himmel ist, dann ist es vielleicht ganz hilfreich, sein Leben von seinem Ende her zu denken. Wo will ich eigentlich hin? Was ist eigentlich das Ziel meines Lebens? Und was muss ich tun, damit ich dieses Ziel erreiche? Das wird dir wahrscheinlich hilfreich sein auf diesem Weg in die Ewigkeit. Und darum such dir auch gute Vorbilder, denen du nacheifern kannst. Menschen, die diesen Glaubensweg vor dir gegangen sind, wo du dich orientieren dran kannst, damit du auch dieses Ziel erreichst. Und nimm dieses Leben in der Nachfolge. Nimm es wirklich ernst. Es geht um dein ewiges Leben. Und lies die Bibel auch ganz bewusst mit der Fragestellung, was sie dir für Hinweise gibt, dass du wirklich das Ziel erreichst. Welche Ratschläge kannst du verfolgen, damit du ewigkeitskonzentriert lebst? Alles das, was ich euch heute Morgen hier gesagt habe, ist mühsam. Es ist anstrengend. Aber es geht um deine Ewigkeit. Und die Frage ist, was ist die dir wert? Ich gehe mal von aus, sie ist dir viel wert, sonst würdest du heute Morgen nicht in einem Gottesdienst sitzen. Und darum, lass nicht nach, bleib dran und nimm die Nachfolge wirklich ernst. Es geht um dein Leben. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns alle kennst. Du weißt, wo wir in unserem Glauben unterwegs sind und wie wir da unterwegs sind. Und du weißt genau, wie du dir den Weg vorstellst, der zielführend ist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns das alle ganz neu erkennen lässt, welche Wege du für uns bereithältst, damit wir auch das Ziel unseres Lebens, die Ewigkeit bei dir im Himmel auch wirklich erreichen. Hilf uns bitte dazu, Herr, dass wir bereit sind, auch die Mühe auf uns zu nehmen, dir nachzufolgen, auch wenn das manchmal uns herausfordert und schwer ist. Sei du da bitte bei uns und hilf uns bitte. Danke dafür, dass wir im Glauben an dich gemeinsam unterwegs sein können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dabei stehst und auch durch jeden neuen Tag trägst, den du uns erleben lässt. Amen.